Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin, dem Fachmagazin für alle Fragen rund um Gesundheit, Medizin und Wissenschaft. Jede dritte Frau hat 2023 in der Schweiz ihr Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht, wobei mehr als die Hälfte davon geplant durchgeführt wurden. In Deutschland und Österreich sind die Zahlen im Übrigen ähnlich. Die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. Daniela Lengsfeld sagt, Gebären ist ein notwendiges Übel. Was sie damit meint, erklärt sie gleich zu Beginn der Sendung. 80-90% der Bevölkerung haben einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel, was gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Das sagt Dr. Ronald Möbius, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit Vitamin D beschäftigt, zahlreiche Publikationen dazu veröffentlicht hat und sowohl Weiterbildungen zu dem Thema anbietet als auch Referate hält. In der heutigen Sendung erklärt er die Zusammenhänge zwischen guter Gesundheit und Vitamin D. Und Fitnessarmbänder, sogenannte Wearables, sammeln Daten. Sie registrieren diverse Körperfunktionen und diese Daten sind wertvoll. Sie können Ihnen einerseits Aufschluss über Ihren Gesundheitszustand geben, aber nicht nur Ihnen, sondern auch den großen Tech-Konzernen. Der amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy möchte, dass alle Amerikaner solche Geräte tragen. Er sagt, er wolle damit chronische Krankheiten bekämpfen. Was das bedeutet, erklärt uns Tom Oliver Regenauer. Er beobachtet die Entwicklung der modernen Technologie seit langem. Dazu haben wir wie immer den Überblick über die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Zegerli. Jede dritte Frau hat 2023 in der Schweiz operativ entbunden, also ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Im Vergleich mit 1999 ist die Zahl der Kaiserschnitte um 10% gestiegen, wobei viele davon geplant durchgeführt wurden. In Deutschland und Österreich sind die Zahlen ähnlich. Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen und was bedeutet ein Kaiserschnitt für Mutter und Kind? Darüber spreche ich jetzt bei Mensch und Medizin mit Dr. Daniela Lengsfeld. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe mit Praxis im schweizerischen Könitz. Zuvor hat sie lange an Schweizer Spitälern gearbeitet und selber schon zahlreiche Kaiserschnitte durchgeführt. Ich grüße Sie, Frau Lengsfeld.
Ich grüße Sie.
Frau Lengsfeld, Geburten per Kaiserschnitt werden immer häufiger. Stellen Sie das bei sich in der Praxis auch fest?
Jein. Wenn ich natürlich 1999 und jetzt vergleiche, dann kann man das nicht vergleichen, denke ich. Und ansonsten ist das individuell sehr unterschiedlich. Es gibt mehr Frauen, die von sich aus sagen, dass sie einen Kaiserschnitt wünschen, als das früher üblich war. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, das ist eine relativ individuelle Entscheidung über den Geburtsmodus und das bleibt bei mir über die Jahre mehr oder minder gleich, wie viele Kaiserschnitte ich mache.
Je älter die Frauen bei der Geburt sind, desto häufiger gebären sie per Kaiserschnitt. Warum ist das so?
Weil die gesundheitlichen Risiken mit dem Alter zunehmen. Schwangerschaft ist eine Maximalbelastung für den Körper, der er nur begrenzt gewachsen ist. Und je älter man ist, desto höher sind Komplikationen in der Schwangerschaft und wir haben natürlich zusätzlich noch Frauen, die deutlich älter sind, als das biologische Alter eine Schwangerschaft erlauben würde. Das sind die Frauen, die durch IVF schwanger geworden sind.
Was ist IVF?
IVF ist künstliche Befruchtung.
Das heißt also, die Mütter sind heute teilweise auch so zwischen 40 und 50 oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wobei künstliche Befruchtung auch bei deutlich jüngeren Paaren durchgeführt wird. Kinderwunsch ist ein enormes Problem. Ein Drittel der Patienten haben einen unerfüllten Kinderwunsch in meiner Praxis. Und das ist auch seit Jahren stabil so. Und die Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung sind einfach seit den 90er Jahren massiv angestiegen. Und von daher haben wir viel mit solchen Frauen zu tun. Aber heutzutage in Deutschland und der Schweiz zwar verboten, Österreich weiß ich nicht genau, die Eizellspende, also dass man mit den Eizellen einer fremden Frau, einer deutlich jüngeren Frau schwanger wird, ermöglicht es heute Frauen praktisch unendlich auch schwanger zu werden, auch wenn das medizinisch nicht vernünftig ist.
Wie alt sind denn diese Frauen, wenn sie sich künstlich befruchten lassen? Ist das in der Schweiz überhaupt möglich?
Künstliche Befruchtung betrifft alle Altersgruppen und ist eine absolut sinnvolle Sache, um einen Kinderwunsch zu erfüllen, weil Kinderlosigkeit selten etwas Schuldhaftes ist. Es ist einfach etwas Schicksalshaftes. Und das geht von Mitte 20 bis, in der Schweiz ist es theoretisch zugelassen bis 43 ungefähr. Aber im Ausland gibt es da zum Teil keine Grenzen.
Und was sind denn dann die medizinischen, ich sag mal, Probleme, die da entstehen können? Oder was sind die Risiken?
Frauen, die per se nicht schwanger werden, haben häufig Risiken, die wir gar nicht kennen. Das können Gerinnungsstörungen sein, das können Autoimmunerkrankungen sein, die sich häufig erst Jahre später wirklich manifestieren mit einem klinischen Bild. Das sind Sachen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben. Und von daher, wenn wir diese Frauen schwängern sozusagen, dann kann das durchaus zu mehr Komplikationen führen. Und das Alter ist natürlich eine entscheidende Komplikationsrate.
Von welchem maximalen Alter, sage ich mal, sprechen wir denn hier jetzt, wenn es um die künstliche Befruchtung geht?
Also ich würde jetzt von mir aus sagen, das hängt immer von dem individuellen Gesundheitszustand der Frau und der Grundsituation aus. Wenn sie eigentlich per se keine erkennbaren gesundheitlichen Probleme hat, dann würde ich sagen, 45, 46 ist sehr wohl noch tolerabel, aber alles, was darüber geht, fängt an, fragwürdig zu werden. Und ich sag mal, ab 55 aufwärts oder eigentlich ab 50 aufwärts ist es schon eine sehr fragwürdige Geschichte.
Wird das in der Schweiz überhaupt gemacht in diesem Alter?
Nein.
Also da müsste man das irgendwo anders machen lassen.
Ja.
Da gibt es Länder, wo so ein quasi Befruchtungstourismus stattfindet, wenn ich mir das jetzt so vorstellen muss.
Das ist jetzt sehr negativ formuliert. Also ich sag mal, wenn wir jetzt nur von den Frauen reden, die schon nach der Menopause sind, wo man also wirklich sagen muss, ja, das ist eine sehr fragwürdige Geschichte, dann gibt es nicht so viele Länder, die das anbieten. Aber die gibt es. Indien zum Beispiel gehört dazu. Ich denke, Türkei ist auch möglich. Das wären jetzt die, die mir spontan einfallen. Aber grundsätzlich gibt es einen Kinderwunschtourismus durch ganz Europa aufgrund der unterschiedlichen Gesetzgebungen in den einzelnen Ländern. In der Schweiz ist zum Beispiel bis jetzt die Eizellspende verboten, was für viele Paare eine Katastrophe ist. Und da geht man dann ins Ausland für.
Welche medizinischen Gründe gibt es denn sonst noch für einen Kaiserschnitt?
Einer der wichtigsten Gründe und einer der Gründe, die ich praktisch nie in irgendwelchen Veröffentlichungen lese, ist, dass die Kinder deutlich größer geworden sind. Als ich mein Studium 1997 abgeschlossen habe, galt ein Kind von 2500 bis 3500 Gramm am Termin als normalgewichtig. Und mittlerweile gilt ein Kind zwischen 3500 und 4500 Gramm als normalgewichtig. Und wie wir alle wissen, ist das Becken der Frauen nicht mitgewachsen.
Woran kann das liegen?
Es gibt zahllose Theorien dazu, aber eigentlich weiß es keiner genau. Die Ernährung muss eine Rolle spielen, denn wenn ich zum Beispiel Frauen aus Afrika habe, die dort schon Kinder geboren haben, dann haben die Kinder dort 2800 Gramm gewogen und hier bekommen die plötzlich Kinder 4500, 4600 Gramm. Könnten auch die Vitamine sein, die wir in der Schwangerschaft verabreichen, dass es uns generell zu gut geht, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach ein Fakt, der dazu führt, dass wir viel häufiger Kinder haben, die einfach da nicht durchpassen.
Abgesehen vom Alter jetzt finden ja doch noch viele Kaiserschnitte eben ohne medizinische Notwendigkeit statt. Was sind denn das für Frauen, die das wünschen und was sind die Gründe, die sie dafür anführen?
Also der häufigste Grund, dass der Wunsch nach einem Kaiserschnitt aufkommt, ist Wunsch nach Sicherheit für das Kind, damit das Kind so wenig Risiken wie möglich ausgesetzt wird. Eine Geburt ist ein Risiko für ein Kind auf jeden Fall und ein geplanter Kaiserschnitt hat ein deutlich niedrigeres Risiko für eine Schädigung des Kindes. Für die Mutter stimmt es nicht, aber die Mutter nimmt es gerne auf sich im Interesse des Kindes. Das heißt, das Sicherheitsbedürfnis ist ein großer Grund. Vorbestehende andere Erkrankungen, die für die Mutter ein Grund sind, aber nicht unbedingt medizinisch ein Grund sind, spielen häufig eine Rolle. Also zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall. Wenn Sie versuchen, mit einem Bandscheibenvorfall zu gebären, dann ist das schmerzmäßig schier nicht aushaltbar. Wäre aber kein medizinischer Grund, einen Kaiserschnitt durchzuführen. Da sieht man auch gleich, wo das Problem bei all diesen Statistiken liegt. Es geht nicht um die Frauen, es geht um die Statistik. Und dann ganz klar noch dieser Slogan aus den, ich weiß gar nicht, 2000er Jahren, keep your love tunnel intact. Sprich, es geht um die Frage Inkontinenz nach Geburt, sexuelles Empfinden und so weiter, wo sich viele Frauen ganz klar versprechen, dass das ein Vorteil ist und sie haben recht.
Ist das tatsächlich häufig ein Problem? Davon hört man ja nichts.
Das ist ein extrem peinliches Thema, über Inkontinenz zu sprechen. Und in der Presse spielt es keine Rolle, weil meistens hört ja die Spekulation über die Geburt mit der Geburt auf und es fragt keiner, was 1, 2, 3, 4, 5 oder 20 Jahre später ist und wie es den Frauen geht. Und Frauen sind extrem leidensfähig, insbesondere wenn es um ihre Kinder geht. Und von daher ist es gerade unter den älteren Frauen überhaupt kein Thema. Die sind ganz erstaunt, wenn man ihnen sagt, wo ihre Inkontinenz herkommt. Bei den jüngeren Frauen ändert das langsam, dass man drüber redet. Aber dann gibt es da natürlich verschiedene Studien drüber. Die einen sagen, das ist ein Vorteil, die anderen sagen, das ist keiner. Die tägliche Praxis sagt, es ist einer. Aber es hängt natürlich immer auch von der einzelnen Frau ab. Was bringt sie für ein Bindegewebe von Hause aus mit? Was gibt es für Zusatzfaktoren? Wie schwer ist das Kind? Wie verläuft die Geburt und so weiter?
Wenn man recherchiert zu diesem Thema, dann kommt man weniger auf diese Probleme, wie ich sagte, die nach einer Geburt entstehen können, sondern so die Wünsche für einen Kaiserschnitt liegen dann eher bei einem bestimmten Geburtstermin zum Beispiel. Spielt das eine Rolle bei den Frauen?
Das gibt Frauen, wo das eine Rolle spielt, aber ich würde das ganz klar sagen, dass das die Minderzahl ist. Bei ganz speziellen Daten spielt das eine Rolle. Da gibt es immer wieder welche, die sagen, weiß ich nicht, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber 8.8.88 fällt mir spontan ein oder zum Beispiel 31.12.1999. Ja, da sind sicher mehr Kaiserschnitte gelaufen als notwendig, damit es der 1.1.2000 wird. Aber das ist eher seltener. Es gibt bestimmte Kulturen, wo der Entbindungstermin eine enorme Rolle spielt. Das ist zum Beispiel in der indischen Kultur relativ ausgeprägt. Heißt aber nicht, dass von vornherein mehr Inder einen Kaiserschnitt wollen, aber dass der Termin dort sehr, sehr wichtig ist und es durchaus zu solchen Sachen führen kann. Das gibt es. Und dann natürlich rein logistische Überlegungen. Man geht ins Ausland, der Mann ist woanders stationiert als man selber, dass das planbar ist, dass er dabei sein kann. Das gibt es schon auch, ja.
Gibt es denn auch Risiken und Folgen bei einem Kaiserschnitt für die Frau im Vergleich zur natürlichen Geburt?
Ich glaube, das ist immer das, was ganz groß dargestellt wird, dass der Kaiserschnitt so viel gefährlicher ist als eine normale Geburt. Und das stimmt so prinzipiell nicht. Beides hat seine Risiken und man muss einfach gut abwägen, was jetzt sinnvoller ist. Das Problem ist, die Geburt ist völlig unberechenbar. Das wissen wir vorher nicht, was passiert. Das kann sehr wohl zu dramatischen Verletzungen, extrem starken Blutungen und Folgeschäden führen. Beim Kaiserschnitt ist das im Prinzip ganz ähnlich. Von daher, das, was man eigentlich festhalten muss, mal angenommen, beides verläuft nach Plan und läuft nicht völlig aus dem Ruder, ist das so, dass nach dem Kaiserschnitt der größte Nachteil ist, dass ab dem zweiten Kaiserschnitt bei der gleichen Frau sicher die Verstärkung der Menstruationsblutung doch deutlich, deutlich häufiger ist als nach normalen Geburten. Ansonsten, das leicht erhöhte Thromboseembolierisiko nach der Geburt ist beim Kaiserschnitt initial etwas höher, aber wird im Prinzip mit Spritzen abgefangen über wenige Tage, also ist eigentlich nicht, was ins Gewicht fällt.
Das würde ja dann wieder für eine natürliche Geburt sprechen. Als Mutter weiß ich, die Schmerzen, die muss man auch aushalten, die Schmerzen einer Geburt, aber da gibt es ja noch die Möglichkeit einer Peritoralanästhesie. Wäre das eine Variante zum Kaiserschnitt, eine Option?
Für viele Frauen nein. Also natürlich sagt man ihnen das, dass man das versuchen kann. Sie kriegen mit einer Periduralanästhesie die Geburt nicht schmerzfrei. Das klappt bei ganz wenigen Frauen, aber sie können die Schmerzen mildern, sie können sie erträglicher machen. Aber viele Frauen haben auch Angst vor der Geburt. Sie hören die Schreckensgeschichten, was alles schiefgehen kann und entscheiden sich dagegen. Das Problem heute ist ein bisschen dieser Gegensatz zwischen der gesellschaftlichen Sicht auf die Geburt, das schönste Ereignis im Leben, der schönste Moment im Leben, was mit der Realität relativ wenig zu tun hat, und genau dem, was Sie sagen, dass es eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung ist, eine sehr erschöpfende Erfahrung und dass viele Frauen das einfach nicht mehr wünschen.
Laut der Aussage der gemeinsamen Leitlinie der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zum Kaiserschnitt gilt eine Kaiserschnittrate über 15% als ungünstig für die Gesundheit und die Sterblichkeit von Mutter und Kind. Was bedeutet das?
Da muss ich vielleicht mal vorneher sagen, wer schreibt Leitlinien? Leitlinien werden von Universitätsprofessoren geschrieben, die entweder seit Jahren gar keine Geburten machen oder wenn sie Geburten machen, relativ wenig mit den Frauen vor und nach der Geburt zu tun haben. Und das ist eine völlig absurde Forderung. Das ist die ganz klägliche Übernahme der Forderung der WHO. Die WHO operiert natürlich weltweit und wenn sie weltweit eine Kaiserschnittrate von 15% fordert, dann orientiert sie sich unter anderem an Indien und Afrika, wo man sagen muss, welche Frau in einem industriellen Land möchte gebären, wie man in Afrika und Indien gebiert. Keine, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass die Leitlinienschreiber das für ihre eigenen Frauen möchten. Das ist eine absurde Forderung, die so nicht umsetzbar ist.
Ich habe auch gelesen, dass es im System Anreize gibt, Kaiserschnitte zu machen, dass Krankenhäuser mehr verdienen, wenn sie einen Kaiserschnitt machen als bei einer normalen Geburt. Können Sie uns das erklären?
Das stimmt nicht. Das ist ein uraltes Vorurteil, was immer wieder ausgekramt wird, was ich auch immer wieder widerlegen muss in der Praxis. Ich habe es ja selber gemacht und ich kann ganz klar sagen, ich weiß nicht, was das Spital verdient, das weiß ich nicht, aber was der entscheidende Arzt, also der Entscheidungsträger, der sagt, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt, ja oder nein, verdient, das macht keinen Unterschied, ob eine Spontangeburt oder ein Kaiserschnitt.
Was raten Sie denn den schwangeren Frauen, die vor der Wahl des Geburtsmodus stehen?
Ich bespreche das eigentlich mit jeder Frau ganz individuell, weil das ist immer, auch die Kaiserschnittentscheidung ist immer eine zutiefst individuelle Entscheidung. Auch medizinisch gesehen kommen immer zahllose Sachen rein, die man mit im Hinterkopf hat, die man mit einbeziehen muss in die Entscheidung. Und ich rate Ihnen eigentlich, Ihrem Gefühl zu vertrauen. Wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne einen primären Kaiserschnitt, dann frage ich sie, warum. Und dann besprechen wir, was die Vor- und Nachteile sind, ob sie vielleicht falsche Vorstellungen hat, ob man da etwas anders denken sollte sozusagen, aber grundsätzlich würde ich diese Entscheidung immer respektieren, weil ich in all den Jahren meiner geburtshilflichen Tätigkeit, und das sind jetzt schon fast 30 Jahre, einfach gesehen habe, dass Frauen Recht haben. Dass wir häufig im Nachhinein sagen müssen, ein Glück hat die Frau sich einen Kaiserschnitt gewünscht, wir wären sonst in Teufelsküche gelandet. Ja? Und ich finde auch grundsätzlich, warum darf eine Frau nicht selber entscheiden, wie sie dieses Kind zur Welt bringen möchte? Geburt, das braucht es, aber das ist ein notwendiges Übel. Es geht um 80 Jahre kindliches Leben und da sollte das so sein, dass das für beide verkraftbar ist, für die Mutter und für das Kind und dass beide gesund dabei rauskommen. Und auf welchem Wege spielt eigentlich nicht so eine große Rolle.
Das würde sich ja manche Mutter unterstreichen. Dr. Daniela Lengsfeld, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe mit Praxis im schweizerischen Könitz, über die Kaiserschnitte, die immer mehr gemacht werden und die Gründe dafür. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Frau Lengsfeld.
Ganz herzlichen Dank.
Man hört und liest immer wieder, dass die Zugabe von Vitamin D wichtig ist, weil wir in unseren Breitengraden zu wenig davon haben. Das stimmt und es betrifft 80-90% der Bevölkerung. Ein ausreichender Vitamin D-Spiegel verhindert eine große Anzahl von gesundheitlichen Problemen, die wir im Laufe unseres Lebens entwickeln. Dr. Ronald Möbius hat sich über Jahrzehnte intensiv mit Vitamin D beschäftigt, insbesondere im Zusammenhang mit Knochenstoffwechsel und Zahnmedizin. Er ist Zahnarzt und Kieferorthopäde mit Praxis in Brühl, ein Experte im oralsystemischen Knochenstoffwechsel. Er verbindet in seinen Fortbildungen und Publikationen die Bedeutung von Vitamin D mit dem Knochenstoffwechsel, Kollagenabbau und parodontalen Erkrankungen. Er hat unter anderem eine mehrteilige Reihe zum Thema Vitamin D geschrieben, in der er die Rolle von Vitamin D als lebenswichtiges Hormon und Nährstoff in der Praxis detailliert erklärt und praktische Therapieansätze vorstellt. Heute sprechen wir mit ihm in Mensch und Medizin darüber. Ich grüße Sie, Herr Möbius.
Schönen guten Tag.
Vitamin D ist unter anderem wichtig für den Knochenstoffwechsel und das Immunsystem, aber auch die Zähne können von einem Vitamin D-Mangel betroffen sein. Welche Folgen kann ein Vitamin D-Mangel für die Zähne haben? Welche Probleme können da entstehen?
Also Vitamin D-Mangel wirkt nur indirekt auf die Zähne, selbst wenn Sie einen Vitamin D-Spiegel von 1 haben, werden Sie keine Schäden an den Zähnen haben. Das funktioniert über den Kalziumstoffwechsel und über längere Zeit führt das zu Temperatur- und Berührungsempfindlichkeit, Kariesanfälligkeit. Die Härte der Zähne wird geringer, das heißt, wir haben erhöhte Abrasion, eine erhöhte Abnutzung. Und auch die Knochenhärte wird geringer, das heißt, Zahnfleischtaschen, Zahnlockerung, Zahnverlust. Ich versuche das mal kurz zu erklären. In der Zahnmedizin werden beim Anfertigen von Kunststofffüllungen, wenn da also ein Loch drin ist, eine Karies entfernt wurde, werden die Zahnflächen vorher aufgeraut mit einer schwachen Säure. und dabei wird Phosphat und Calcium aus dem Schmelz herausgelöst. Und damit wird die Schmelzoberfläche rauer und die Füllung hält besser. Und das, was sich da so demineralisieren lässt, diesen Prozess nennt man Demineralisation, das lässt sich natürlich auch wieder remineralisieren. Und genau dasselbe, was der Zahnarzt bewusst zum verbesserten Halt der Füllung macht, das praktiziert der Patient jeden Tag, indem er Säuren in den Mund hineinschiebt. Unsere Ernährung ist viel zu säurelastig, viel zu wenig Basen. Und durch die Säuren im Kontakt mit dem Zahn entsteht eine Demineralisation. Normalerweise hat der Speichel ganz viel Kalzium. Folglich ist Kalzium der Dreh- und Angelpunkt. Aber Kalzium wird überall im Körper gebraucht. Jede Zelle braucht Kalzium. Kalzium ist so wichtig, dass Sie keine 5 Minuten ohne Kalzium überleben können. Und deshalb ist es auch das einzige Mengenmineral, das hormonell gesteuert und in großen Mengen im Knochen gespeichert wird. Das Kalzium, was im Blut vorhanden ist, muss immer ganz eng gesteuert in einem Bereich von basisch 7,37, 7,43 sein. Das ist also ganz wichtig. Und die Speicheldrüsen, die also den großen Speichel produzieren, sind Glandula parotis, submandibula sublingualis. Und der Speichel in den Speicheldrüsen entsteht aus dem Blut. Hat also das Blut ausreichend Kalzium? Haben die Speicheldrüsen ausreichend Kalzium? Und wenn Sie an irgendwas Saures denken, das ist also ganz normal hormonell gesteuert, denken Sie bloß mal an Zitrone, dann läuft Ihnen sofort das Wasser im Mund zusammen. Wasser im Mund zusammen ist Speichel mit hohem Kalziumwert und der Kalziumwert hat einen pH-Wert von 13,6 und neutralisiert die Säuren und folglich passiert dem Zahn nichts. Also Kalzium ist der springende Punkt, damit der Zahn gesund mit der säurelastigen Ernährung im Mund funktionieren kann. Aber Kalzium ist wasserlöslich und hat ein Problem in der Aufnahme, weil es muss im Dünndarm resorbiert werden und der Dünndarm ist fettig. Und folglich ist es sehr schwierig in der Aufnahme. Stellen Sie sich bloß mal vor, Sie cremen sich die Hände ein und gehen dann mit den eingecremten Händen unter das Wasser, dann perlt das Wasser einfach ab. Und damit dieses wasserlösliche Kalzium trotzdem aufgenommen werden kann, braucht es einen Transportmechanismus. Und jetzt kommt Vitamin D ins Spiel. Vitamin D erhöht die Kalziumaufnahme. Haben Sie also einen ausreichenden Vitamin D-Spiegel, nehmen Sie ausreichend Kalzium aus der Nahrung auf. Es ist also nicht so, dass wir zu wenig Kalzium in der Ernährung drin haben. Wir machen nur einfach zu wenig Kalzium in der Aufnahme hinein. Und wenn wir jetzt genug Kalzium drin haben, wenn die hormonelle Steuerung funktioniert, wenn der Knochenstoffwechsel funktioniert, wenn der Transport des Kalziums funktioniert, würde Kalzium ausreichend vorhanden sein. Der Speichel würde gut sein und Sie würden keine Karies bekommen, keine Abrasionen. Und vor allem, wenn der Knochen stabilisiert ist, ist der Knochen auch ausreichend hart. Sie würden nie eine Parodontitis bekommen. Sie würden nie Zahnverlust und Zahnlockerung bekommen.
Ihre volle Praxis beweist, dass die meisten Menschen nicht genügend versorgt sind. Können Sie denn diese Zahnprobleme durch nachträgliche Vitamin-D-Gabe behandeln?
Also was zerstört, ist kaputt. Vitamin D ist also kein Zauberstoff, sondern Vitamin D ist einfach nur ein Werkzeug. Und damit kann man reparieren, also eine Defektheilung herstellen. Vitamin D greift auch in den Alterungsprozess ein. Aber Sie werden durch die optimale Vitamin-D-Versorgung nicht jünger, sondern wenn Sie eine optimale Vitamin-D-Versorgung nachträglich einstellen, altern Sie nur langsamer. Also Vitamin-D müssen Sie sich vorstellen wie Pfusch am Bau. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus und am Ende des Geldes ist das Haus nicht fertig. Also sparen am besten da, wo man es nicht sieht. Also warum nicht den teuren Zement einfach billig im Baumarkt kaufen? Und nach 20 Jahren fällt auf einmal der Balkon runter, weil minderwertiger Beton, weil Pfusch am Bau. Jetzt liegt der Balkon unten und Sie kriegen den mit nichts wieder hoch. Sie können unten aufräumen, Sie können ihn schön gestalten, Sie können ihn anmalen. Die Terrasse ist jetzt einfach eine Etage tiefer, Sie kriegen ihn nicht wieder hoch. Und genauso funktioniert Vitamin D. Wir müssen mit den eingetragenen Schäden leben, aber die Situation des Schadenseintritts wird repariert und es geht halt nicht weiter. Das ist also kein Zauberstoff, sondern es ist einfach nur eine Reparatur.
Verordnen Sie Ihren Patienten die zusätzliche Vitamin D-Einnahme? Wie gehen Sie dabei vor?
Vitamin D ist entscheidend, um gesund alt zu werden. Und deshalb empfehlen wir den Patienten Vitamin D hochdosiert. Aber nur den Patienten, die in der Gesamttherapie einsteigen. Eine alleinige Vitamin D-Gabe ist auf keinen Fall zu empfehlen, weil Vitamin D die Kalziumresorption erhöht. Das heißt, Sie haben immer mehr Kalzium im Blutgefäßsystem und in den Weichgeweben und dort wird es einfach eingelagert. Bei dem Kalziumtransport sind also 4 verschiedene große Gruppen erforderlich und deshalb teilen wir unsere Patienten ein. Wir teilen sie in 3 Gruppen ein. Die erste Gruppe, keine Vitamin-D-Empfehlung. Patient wünscht nur Kassenleistung, kommt, will seine Füllung bekommen, will einfach nichts dazu zahlen, kommt einmal im Jahr, nur Kassenleistung. Zweite Gruppe, auch keine Vitamin-D-Empfehlung. Patient wünscht Zahnerhaltung. Das heißt, das, was man in einer Therapie des Knochenstoffwechsels hat, ist ja, dass wir zu viel knochenabbauende Zellen haben, zu viel Osteoklasten, sagen die Zahnmediziner. Und diese Osteoklasten, diesen Knochenabbau, den kann man lokal bremsen, indem man nach der professionellen Zahnreinigung ein Gel auf das Zahnfleisch drauflegt. Das wandert innerhalb von 4 Stunden selbstständig zum Knochen und blockiert den Knochenabbau. Egal, was auch immer für eine Ursache hintersteht. Ob der Patient jeden Tag 2 Schachtel Zigaretten raucht, ob der Diabetes hat. Ist egal, was er für eine Grunderkrankung hat. Ist eine reine chemische Reaktion. Blockiert den Knochenabbau, ohne dass der Patient irgendwas verändern muss. Also auch in dieser Gruppe, der Patient, der nicht sein Leben verändern will, keine Vitamin-D-Empfehlung. Während in der dritten Gruppe, das ist unsere Patientengruppe, wo wir die Vitamin-D empfehlen. Also der Patient wünscht eine ganzheitliche Therapie. Knochen hat ja nicht nur Halt- und Stützfunktion, sondern jede Blutzelle, jede Immunzelle, jede Tumorkillerzelle kommt aus dem Knochen. Calcium erhält also den Knochen und blockt jede Entzündung. Hält den Körper basisch. Also es gibt nur einen Knochenstoffwechsel, nicht einen für Kieferknochen und einen für die Wirbelsäule, einen für die Knie, nein, nur einen insgesamt. Wenn wir also Zahnärzte Parodontitis sagen, dann ist das nur die zahnärztliche Bezeichnung für einen insgesamt negativen Knochenstoffwechsel. Es macht folglich Sinn, den gesamten Knochenstoffwechsel zu therapieren und somit indirekt auch den Knochen der Zähne zu stabilisieren. Und dazu erfolgt eben eine Anfangsdiagnostik mit Antlitzdiagnostik, digitalen Röntgen, digitaler Taschentiefenmessung, den AMPP8, Vitamin-D-Testung, Sauerstoff-Partialdruckmessung, Blutdruckmessung. Es ist wichtig, dem Patienten die Zusammenhänge zu erklären, dass er versteht, dass nicht nur eine Vitamin-D-Gabe funktioniert, weil die erhöht nur die Kalziumaufnahme, sondern parallel müssen die Transportproteine für das Kalzium bereitgestellt werden, muss der Knochenstoffwechsel aktiviert werden und muss die hormonelle Steuerung aktiviert werden. Eine alleinige Vitamin-G-Gabe ist nicht zu empfehlen. Dadurch erhöht sich nur die Kalziumaufnahme ins Blut und wir haben immer mehr Kalzium im Blut. Kalzium kann aber nicht schwimmen, wird einfach mit dem Blutstrom transportiert und lagert sich dort ab, wo der Blutstrom langsamer wird. Und es kommt zu Kalziumeinlagerungen in den Weichgeweben. Alle Zivilisationserkrankungen, egal was Ihnen auch immer einfällt, haben als Ursache zu viel Kalzium in den Weichgeweben. Wir brauchen also Patienten, die wirklich die Therapie mitmachen und diese Therapie einbeziehen. Und die Kontrolle erfolgt über den MRP8-Spiegel, über Sauerstoffpartialdruck und Vitamin-D-Messung. Es gibt keine Gesundheitspille, sondern der Mensch muss selber sein Leben verändern. Und dann ist Vitamin D ein wichtiger Bestandteil in der Therapie.
Es wird aber zusammen mit anderen Supplementen verabreicht, zum Beispiel Calcium, Magnesium oder K2. Was ist da empfehlenswert? Ist das individuell?
Wichtig ist, dass Sie den Knochenstoffwechsel aktivieren, weil Vitamin D erhöht die Kalziumaufnahme. Wir haben ein volles Paradoxon in Deutschland, allen Zivilisationsländern, weil zu viel Kalzium in den Weichgeweben ist die Ursache aller Zivilisationserkrankungen. Egal, ob Sie Arteriosklerose, Schlaganfall, Herzinfarkt, ob Sie an Tumor denken, an Alzheimer, an vorzeitige Alterung, egal, was Ihnen auch immer einfällt, es ist Kalzium dahinter. Das Problem ist ganz einfach zu erklären. Stellen Sie sich früher einen Maurer vor, der mit Kalkstein, Sand und Bier gearbeitet hat und der hatte ganz raue Hände. Und diese rauen Hände hat er versucht zu cremen, damit sie weich werden, aber es hat keine Chance gehabt, weil Kalzium ist ein intrazelluläres Mineral. Das kriegen sie also durch Cremen nicht weg. Und genauso wie der Maurer seine harten Hände hat, so werden die inneren Organe alle hart. Hart durch zu viel Kalzium drinne. Harte Organe brechen, brechende Organe werden repariert, es gibt Entzündungen und das sind die Auslösungen für die ganzen Erkrankungen, die wir als Zivilisationserkrankung bezeichnen. Das Kalzium soll also nicht in die Weichgewebe, es muss zum Knochen hin transportiert werden. Und dafür brauchen wir Magnesium, dass Vitamin D überhaupt erstmal aktiviert wird. Denn wenn Vitamin D aktiv ist und einen Spiegel von wenigstens 60 Nanogramm erreichen würde, dann brauchen wir K2, weil K2 aktiviert dann die Transportproteine, die durch die Vitamin D hohen Spiegel induziert werden. Dann würde das Kalzium zum Knochen transportiert werden. Dann muss der Knochenstoffwechsel aktiviert werden. Damit der überhaupt läuft, brauchen wir eine hormonelle Steuerung. Das heißt, wir brauchen Jod, Selen, B12 und Zink, damit die hormonelle Steuerung anfährt. Also Vitamin D alleine hört sich gut an, aber erhöht nur die Kalziumresorption und bringt nur zusätzliche Krankheiten. Während Vitamin D im gesamten Komplex ein Zauberstoff ist, der dann auch noch in der Funktion mit reinkommt, das heißt der Knochenstoffwechsel antrainiert wird, dann wird der Patient super gut und gesund und alt werden.
Viele, die davon gelesen oder gehört haben, dass eine Vitamin-D-Zugabe gesundheitsfördernd ist, werden wohl in die Apotheke gehen und sich Vitamin-D-Tropfen kaufen und diese dann nehmen. Wie findet ein Mensch heraus, was für ihn notwendig ist, wie er bei der Supplementierung vorgehen muss?
Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Vitamin D und mache auch Antlitzdiagnostik. Sie können den notwendigen Vitamin D-Spiegel weder errechnen, was so viele schöne Autoren uns immer vorsimpeln wollen, und Sie können ihn auch nicht sehen. Sie müssen ihn einfach messen. Das heißt, der Patient braucht eine betreuende Praxis, die ihm den Vitamin D-Spiegel messen kann, und der muss eingepegelt werden. Nimmt der Patient nur einfach Vitamin D, weil er denkt, das ist sein Zauberstoff, dann sollte der Vitamin D-Spiegel nie über 30 gehen, also am besten so zwischen 20 und 30 bleiben. Weil über 30, ab 32 steigt Parathormon aus. Das ist eines der ganz wichtigen Hormone, die Kalzium aus den Knochen abbaut. Und von da ab wird es immer drastischer mit Kalziumeinlagerungen. Deshalb sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit Recht, liebe Ärzte, ihr versteht da nichts davon, das habt ihr nicht studiert. Bei 30 ist Schluss, weil über 30 muss man die Therapie verstehen. Während wenn der Patient einen Kollegen findet, der sich mit der automolekularen Medizin beschäftigt und der die Zusammenhänge auch versteht, der kann ihn anleiten. Ein ganz simples Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Zugunfall und gleich daneben ist ein Krankenhaus. Jetzt haben Sie da 100 Schwerstverletzte aus dem Zug und Glück, die kommen da alle ins Krankenhaus rein. Im Krankenhaus sind 5 Ärzte. Vorne sitzt eine Triage-Schwester und diese Triage-Schwester entscheidet, welcher Patient zu welchem Arzt kommt. Es sind nur 5 Ärzte da, die anderen 95 müssen in die Warteposition. Und erst wenn ein Doc fertig ist, dann guckt er, ob einer von den 95 überlebt hat und nimmt den nächsten rein. Und diese Triage-Funktion übernimmt Vitamin D. Vitamin D zu gering dosiert, unter 30, übernimmt es nur die Vitalfunktion, das heißt, die Patienten am Leben halten. Das ist das Wichtigste. Knochenstoffwechsel gehört überhaupt nicht dazu. Knochenstoffwechsel fängt erst ab 60 an. Wenn der Spiegel über 60 ist, dann werden erst die Transportproteine gebaut. Ab 30 fängt der Knochenstoffwechsel immer mehr an Kalzium aufzunehmen. Aber ab 60 werden erst die Transportproteine gebaut. Dieser Spiegel 30 bis 60, der ist hochgefährlich. Und deshalb muss man den überfliegen, dass man da also ganz dünn drinne ist. Der Vitamin-D-Spiegel schwankt immer um 20, weil man hat mal eine Erkältung, man ist mal körperlich gut drauf, man arbeitet mal viel, man stresst sich viel, man denkt viel, man schläft wenig. Also es wird bei allen Prozessen Vitamin D verbraucht und deshalb schwankt der Spiegel um 20. Deshalb stellen wir unsere Patienten immer zwischen 80 und 100 ein, damit wir mit Sicherheit über 60 liegen. Aber diese hochdosierten Vitamin-D-Spiegel nur dann, wenn die Gesamttherapie funktioniert. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ganz viel Vitamin D drin haben, haben Sie auch ganz viel Kalzium drin. Und dieses ganz viel Kalzium muss entweder verbraucht werden, zum Beispiel gespeichert über den Knochen, oder es muss ausgeschieden werden über eine intakte Niere. Aber so einfach im Gewebe verlassen geht nicht.
Für diese Hörer, die jetzt ja die Notwendigkeit erkennen, dass der Vitamin D-Spiegel sehr wichtig ist in ihrem Körper und mit der Supplementierung beginnen möchten, ganz konkret, was empfehlen Sie diesen Menschen?
Ich würde mir eine Praxis suchen, die den Vitamin-D-Spiegel messen kann. Das ist erstmal Punkt A. Weil ich muss erstmal wissen, wo starte ich? Und dann muss man gucken, wie viel versteht diese Praxis vom Vitamin-D-Stoffwechsel? Wenn der Doc sagt, er stellt das bis 30 ein, dann ist das mit Sicherheit eine Praxis, die sich in der automolekularen Medizin nicht auskennt. Wer da mehr drüber wissen will, könnte auch gerne auf meiner Homepage stehen. Da sind Experten drauf, die im Knochenstoffwechsel geschult sind. Und ansonsten muss man halt die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Es ist halt keine Lehrmeinung, es ist keine Medizin, die wir als Ärzte studieren. Sondern das sind Schmalspur-Enthusiasten, die sich einfach hobbymäßig mit diesem Thema beschäftigen. Und was auch so nicht gelehrt wird an den Universitäten. Deshalb normal bis 30, das, was uns die Lehrmeinung überall sagt, was alle Ärzte sagen, ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie über 30 wollen, dann müssen Sie eine Praxis haben, die Sie begleiten können, weil das muss man messen.
Und die findet man auf Ihrer Webseite. Eigenverantwortung ist hier also auch wieder das Zauberwort. Der Zahnarzt und Kieferorthopäde Dr. Ronald Möbius über die Rolle von Vitamin D als lebenswichtiges Hormon und Nährstoff in unserem Leben. Ein Thema, das uns alle betrifft. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Herr Möbius.
Auf Wiederhören.
Hier ist das Neueste aus der Welt der Medizin beim Kontrafunk, der Mensch- und Medizin-Nachrichtenüberblick mit Stefan Milius.
Allein der Anblick krankwirkender Menschen versetzt das Immunsystem bereits in Alarmbereitschaft. Die Immunabwehr wird dabei sogar im gleichen Ausmaß aktiviert wie nach einer Grippeimpfung. Das haben Forscher aus der Schweiz herausgefunden. Ihre Versuche mit virtueller Realität schildern sie im Fachblatt Nature in Neuroscience. Die Wissenschaftler hatten Freiwilligen über eine Virtual Reality Brille suggeriert, dass furchterregend oder krank aussehende menschliche Avatare auf sie zukommen. Dabei beobachteten sie Abwehr- und Schreckreaktionen der Probanden, auch mit Hilfe eines EEGs, und nahmen außerdem Blutproben unmittelbar nach dem Experiment. Insbesondere der Anblick furchterregender Avatare löste eindeutige Abwehrreaktionen aus. Jedoch zeigten sich ebenfalls Schreckreaktionen im EEG, wenn sich krank wirkende Avatare annäherten. Blutproben belegten dabei einen Anstieg von Zellen der unspezifischen Immunabwehr und damit eine Sofortreaktion des Immunsystems, ausgelöst durch infektiös erscheinende Avatare. In Deutschland haben Erwerbstätige im Jahr 2024 so viele Arzneimittel verschrieben bekommen wie noch nie. Diesen Höchststand meldet die Techniker Krankenkasse TK. Die erwerbstätigen Versicherten der TK haben einer aktuellen Auswertung der Krankenkasse zufolge Rezepte für rund 33 Millionen Präparate eingelöst. Das entspricht knapp 1.900 Millionen Tagesdosen insgesamt und 285 Tagesdosen pro Person. Damit ist das Verordnungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 3% gestiegen. 2023 lag es noch bei 275 Tagesdosen. Mit Abstand am häufigsten haben Ärzte Herz-Kreislauf-Medikamente wie Blutdrucksenker verordnet, gefolgt von Arzneimitteln gegen Verdauungsbeschwerden und Medikamenten für das Nervensystem wie Antidepressiva. Darüber hinaus zeigt die Auswertung deutliche regionale Unterschiede auf. Während die meisten Medikamente in Sachsen-Anhalt und dem Saarland verordnet wurden, waren es in Baden-Württemberg, Bayern und Berlin die wenigsten. Die TK hatte die Arzneimittelverordnungen ihrer rund 6 Millionen erwerbstätigen Versicherten analysiert. Dazu zählen neben den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch Empfänger von Arbeitslosengeld I. Immer mehr Mädchen müssen wegen Essstörungen ins Krankenhaus. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, hat sich die Zahl der 10- bis 17-Jährigen mit dieser Diagnose in Deutschland innerhalb von 20 Jahren verdoppelt. Demnach sind im Jahr 2023 rund 6.000 Patientinnen dieser Altersgruppe stationär behandelt worden. 2003 waren es noch ca. 3.000 Patientinnen. Während der Anteil junger Patientinnen 2003 noch weniger als ein Viertel ausmachte, lag er 2023 bei knapp der Hälfte. Die Krankenhausstatistik erfasst allerdings lediglich die stationären Behandlungsfälle des jeweiligen Berichtsjahres. Daher lassen die Zahlen eine Mehrfachzählung zu, sofern eine Person im selben Jahr mehrfach stationär behandelt wurde. Insgesamt hat sich die Zahl der Behandlungen wegen Essstörungen in den 20 Jahren jedoch kaum verändert. Im Jahr 2023 kamen rund 12.100 Patienten deswegen ins Krankenhaus, mit Abstand am häufigsten aufgrund von Magersucht, Anorexia nervosa. Mehr als 90% waren Frauen. 2003 waren es 12.600 Fälle, knapp 90% davon Frauen. Die durchschnittliche Dauer des Krankenhausaufenthalts bei einer Essstörung hat sich indes massiv verlängert. Lag es im Jahr 2023 noch bei durchschnittlich gut 7 Tagen, waren es 2023 gut 53 Tage, der höchste Wert seit 2003.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Stefan Milius. Computer, Smartphones, Tablets, Smartwatches, aber auch Fitnessarmbänder, sogenannte Wearables, sammeln Daten. Sie registrieren zum Beispiel ihre Herzfrequenz, ihr Schlafmuster, die Schritte, die sie gehen, den Kalorienverbrauch, ihr Stresslevel oder die Sauerstoffsättigung. Und diese Daten sind wertvoll. Sie können Ihnen einerseits Aufschluss über Ihren Gesundheitszustand geben, aber nicht nur Ihnen, sondern auch den großen Tech-Konzernen. Noch tragen wir diese Geräte freiwillig, doch der amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy möchte, dass alle Amerikaner innerhalb der nächsten 4 Jahre ein sogenanntes Wearable wie eine Smartwatch oder ein Fitness-Tracker tragen. Er sagt, er wolle damit chronische Krankheiten bekämpfen. Der Autor, Unternehmensberater und Musikproduzent Tom Oliver Regenauer beobachtet die Entwicklung der modernen Technologie seit langem. Er hat Bücher und zahlreiche Artikel dazu veröffentlicht und hält Referate zum Thema. Heute spreche ich bei Mensch und Medizin mit ihm darüber. Ich grüße Sie, Herr Regenauer.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Sie setzen sich in Ihren Texten immer wieder kritisch mit gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen auseinander. Wie bewerten Sie denn die zunehmende Verbreitung von Gesundheitsüberwachung durch Smartwatches und Fitness-Tracker?
Ich denke, das ist eine neue Stufe in der Technokratisierung und man sagt ja auch gerne die Digitalisierung. Also ich würde sagen, es ist die Technokratisierung der Gesellschaft und des Individuums. Und ich denke, durch diese dann eher invasive Technologie bisher, wie gerade in der Anmoderation auch erwähnt, waren die Geräte ja extern. Das heißt, Smartphone, Laptop, auch TVs, aktuelle Fernsehgeräte, überwachen ja den Kunden am Ende schon, um maßgeschneiderte Werbung anzubieten. Und mit den Wearables, also mit Geräten, die man am Körper trägt, ist im Prinzip dann die nächste Stufe. Das ist das nächste Level der Technokratisierung. Und in der finalen Ausbaustufe sieht man ja dann, wo das hingeht. Wenn man sich dann Elon Musks Neuralink anschaut, da gibt es ja auch mehrere Unternehmen, die bereits an Implantaten arbeiten, an Exoskeletten. Also das ist sicherlich dann die nächste Stufe der Technokratisierung. Und ein weiterer massiver Einschnitt in die Autonomie des Individuums, in die individuelle Freiheit und natürlich auch in die Privatsphäre / in den Datenschutz.
Wie Kennedy sagt, sehen viele Nutzer diese Geräte darin effiziente Werkzeuge zur Krankheitsprävention und Früherkennung. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich denke, wer ein gesundes Leben führt und auf seine vor allem Ernährung und seinen Bewegungsapparat achtet, der kann da deutlich mehr tun als mit einer KI, die dann per Wearable oder per algorithmisierter Überwachung der Körperfunktionen irgendwelche Ratschläge gibt. Also das ist zwar im Trend natürlich, dass man jetzt irgendwie den Online-Doktor besucht, ja, und dass man sich da irgendwie Vorschläge machen lässt, aber am Ende ist ja, glaube ich, jeder sich der Tatsache bewusst, dass gesunder Schlaf, gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung für ein gesundes Leben sorgen und so, dass diese Eigenverantwortung für das körperliche Wohlbefinden nicht an Technologie ausgelagert werden kann. Und was Trump da jetzt im Prinzip mit dem Digital Health Tech Ecosystem, ja, also das digitale Gesundheitsökosystem, das dann die Gesundheitsversorgung in das digitale Zeitalter bringen soll. Da haben wir dann Partner wie OpenAI, Amazon, Apple, Microsoft AI und Google, die natürlich in einem Konsortium bereits mit Palantir, dem größten Geheimdienstdienstleister der Welt, arbeiten. Und da sehen wir natürlich, dass diese glorreichen Sieben, also die Big Tech-Konzerne, da am Ende nachher die Daten zusammenklauben, also Data Pooling betreiben. Und damit ist dann aber auch der gläserne Bürger praktisch schon ein wünschenswertes Szenario, denn das geht weit darüber hinaus.
Ja, wie Sie sagen, das geht weit darüber hinaus. Da sind ja noch viele andere Geräte und Technologien im Hintergrund, die diese verschiedenen Datensammlungen, wenn man es so sagen will, miteinander verknüpfen. Was kann denn die Folge sein, wenn diese sensiblen Gesundheitsdaten, jetzt diese Wearables und Smartwatches, die da gesammelt werden, in falsche Hände geraten?
Also zum einen natürlich die harmlosere Variante ist zielgerichtete Werbung, die aufs Individuum zugeschnitten wird. Das sehen wir aber heute schon im Internetbrowser, auf dem Smartphone, bei Social Media Portalen. In der weiteren Ausbaustufe heißt das natürlich personalisierte medizinische Versorgung. Das wurde ja auch schon angekündigt über das sogenannte Stargate-Projekt, das also dann per KI und per Überwachung des Individuums, zum Beispiel durch solche Wearables, Gesundheitsdaten pro Person erhoben werden, auch genetische Daten pro Person erhoben werden und dass damit dann maßgeschneiderte mRNA-Produkte angefertigt werden sollen, die speziell für diesen einen Menschen zum Beispiel dann die Krebsvorsorge optimieren. Also das ist sicherlich, was die Gesundheitsversorgung angeht, das dominierende Thema ist mRNA in Verbindung mit künstlicher Intelligenz und maßgeschneiderter medizinischer Versorgung für das Individuum. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass wir eine Vielzahl digitaler Ökosysteme, sogenannter, mittlerweile sehen. Das geht von der EID bis zur elektronischen Patientenakte. Eine der ersten Executive Orders von Trump war ja auch das Einreißen sozusagen von Datensilos. Das heißt, dass im Prinzip jetzt die einzelnen Behörden ihre Daten zusammenwerfen und damit natürlich ein Potenzial der Überwachung, des Überwachungs- und Polizeistaats da entsteht, das ungekannte Ausmaße annimmt. Deswegen habe ich gesagt, also der gläserne Bürger ist mittlerweile ein wünschenswertes Szenario, denn das, was Palantir und die anderen Konzerne da in Orchestration betreiben, das hat Orwell und Huxley schon hinter sich gelassen.
Ja, stimmt. Und das geht ja natürlich weit darüber hinaus. Man muss wirklich sehr abgeschieden leben und sich aller Technologie entwehren, wenn man dieser Entwicklung so quasi entkommen möchte, wenn man es so sagen will. Wir haben ja noch nicht über die Krankenkassen gesprochen, eben die EPA, die elektronische Patientenakte. Wenn diese Daten miteinander verknüpft werden, also dieser Fitness-Tracker oder so, dann kann ja auch eine Krankenkasse reagieren und sagen, ja, aber hallo, du bewegst dich zu wenig, man kann das verpflichtet machen. Ist das etwas, was Sie denken, dass der Plan ist?
Genau, das geht dann auch wieder in die Ecke der personalifizierten Gesundheitsversorgung, dass also die Kostenstruktur nicht nur bei der Krankenkasse, das sehen wir auch bei Airlines, ja, also bei Fluggesellschaften, das sehen wir bei anderen Dienstleistungen, dass Preise praktisch auf das Individuum zugeschnitten werden sollen. Und so ist natürlich auch, denke ich, das künftige Szenario, dass das Individuum fakturiert wird nach dem Lebensstil. Ja. Und das kann man natürlich auch koppeln dann mit einem Social-Media-Verhalten, mit Variables, die zum Beispiel den Schlafrhythmus überwachen oder die Nahrungsmittelversorgung überwachen, über das Einkaufsverhalten, indem man die Finanztransaktionen hat und sieht, was über die Kredit- oder Sparkassen- oder Bankkarte gekauft wird. Das heißt, all diese Daten fließen dann in die Preisgestaltung, zum Beispiel einer Krankenkasse ein. Und wer halbwegs gesund lebt und wer auch seinen Impfstatus aktuell hält, der hat eventuell günstigere Beiträge als jemand, der sich dessen verwehrt. Und natürlich ist das am Anfang alles freiwillig, und zwar so lange, bis es das nicht mehr ist. Denn irgendwann wird dafür die Teilnahme an bestimmten Versicherungsdienstleistungen oder am gesellschaftlichen Leben davon abhängen, dass man konform geht mit diesen Entwicklungen. Und so ist es natürlich weiterhin als Demokratie vermarktbar oder als marktwirtschaftliche Entwicklung und technologischer Fortschritt, läuft aber am Ende auf einen Zwang hinaus, denn das Individuum kann sich dem dann kaum noch entziehen, außer es kann die exorbitanten Kosten tragen, zum Beispiel der medizinischen Versorgung, wenn man die eben privat und bar zahlen kann.
Ja, es ist, wie Sie sagen, im Moment kann man sich dem noch verwehren, wenn Sie so wollen. Also man kann sagen, ich möchte keine elektronische Patientenakte haben. Es ist zwar ein bisschen kompliziert, aber man kann die löschen lassen, so quasi. Und ich habe den Bundeskanzler Friedrich Merz im Interview auch schon hören gesagt, ja, wer sich dem verwehrt oder wer da nicht mitmacht, der muss dann halt vielleicht höhere Krankenkassenprämien bezahlen. Das ist durchaus vorstellbar. Man kann sich aber auch vorstellen, dass diese Leute dann benachteiligt werden, also dass keine Gesundheitsversorgung mehr stattfindet. Ist das ein Szenario, was Sie denkbar finden?
Absolut. Ich denke, dass die Freiwilligkeit also als Monstranz immer angeführt wird und vor sich hergetragen, damit man sagen kann, wir leben in der besten Demokratie aller Zeiten. Aber am Ende, wir kennen das aus der Corona-Krise, dass dann diese Freiwilligkeit sehr schnell darin mündet, dass wenn sie eben nicht mitmachen und sprich dann nicht den passenden QR-Code haben, sich nicht an die Vorgaben der Injektionsplanung halten etc., dass sie dann nicht mehr auf der Arbeit erscheinen dürfen, dass sie dann nicht mehr ins Fitnessstudio dürfen, ins Restaurant. Man wird also vom gesellschaftlichen Leben sukzessive ausgeschlossen, wenn man nicht konform ist. Und damit geht man natürlich, wenn man das im Kontext eines Sozialkreditsystems à la China betrachtet oder in anderen Staaten laufen da ähnliche Entwicklungen, dann ist das natürlich am Ende, ist das ein Sozialkreditsystem in der finalen Ausbaustufe, das dann dieser Algokratie, also einem Herrschaftskonstrukt, das primär auf Algorithmen, KI basiert und von den Tech-Konzernen gemanagt wird und nicht mehr von der jeweiligen Nationalregierung, dann ist das natürlich irgendwann ein Sozialkreditsystem, was die Lebensqualität massiv einschränken kann, wenn man nicht konform geht mit den Richtlinien von One Health oder wenn man die elektronische Patientenakte ablehnt, wenn man den Führerschein nicht digitalisiert oder das digitale Geld nicht möchte, das einem dann die Hausbank anbietet oder der digitale Euro von der Zentralbank, was auch immer es dann hieße.
Nun wird ja aber immer mehr darüber informiert und man hört ja gerade aus Deutschland jetzt, dass die EPA nicht vom Fleck kommt, also es funktioniert nicht richtig, es machen zu wenig Leute mit. Denken Sie, dass man überhaupt eine Chance hat, sich dem zu entziehen, langfristig, wenn diese EPA jetzt nicht fristgerecht respektive zeitgerecht eingeführt werden kann?
Ich denke, der Dreh- und Angelpunkt ist eben die EID, also der elektronische Identitätsnachweis. Und natürlich kann man dann Hoffnung haben, dass viele Dinge in Deutschland einfach nicht funktionieren, dass es zu komplex ist, dass die technische Lösung nicht in Ordnung ist. Und bei der elektronischen Patientenakte hat man ja gesehen, dass die auch nach wenigen Tagen vom Chaos Computer Club gehackt war, obwohl es hieß, die wäre sehr sicher. Also das ist natürlich die eine Hoffnung. Und auf der anderen Seite muss man sagen, die ganzen Systeme sind aktuell zumindest darauf ausgelegt, auf einem iOS oder einem Android-System, also Google oder Apple-Telefone mit jeweiligen Betriebssystemen zu laufen. Das heißt, wenn man ein anderes Betriebssystem auf dem Smartphone hat, zum Beispiel Graphene OS, das ist Open Source, dann kann man an dieser Technologie oder an diesem Ökosystem im Moment eh noch nicht teilnehmen. Das heißt, es wäre eine Option, zuerst mal ein anderes Smartphone-Betriebssystem zum Beispiel zu verwenden oder den Computer auf Linux umzustellen. Dann sind viele dieser Apps gar nicht kompatibel. Und wenn das dann irgendwann aber natürlich in ferner oder näherer Zukunft, das kommt dann darauf an, angepasst wird und es ist für alle Betriebssysteme machbar, dann muss man schlicht und ergreifend auch in Kauf nehmen, dass man vielleicht kein Smartphone mehr hat, sondern zurückgeht zu einem Nokia, keine Ahnung, 8310 oder irgendwas Ähnlichem, wo man wirklich nur telefoniert und SMS schreiben kann und schlicht und ergreifend keine Apps betreiben. Da muss einem dann einfach die Freiheit und die digitale Souveränität wichtiger sein als die Bequemlichkeit, dass man Netflix auf dem Smartphone gucken kann, wenn man in der Bahn sitzt.
Ja, alle diese Systeme, auch zum Beispiel die elektronischen Agenden, der Kalender. Da habe ich neulich gelesen, dass die großen Hersteller jetzt wieder sehr viel mehr von Papieragenden so quasi verkaufen. Also die Leute werden schon immer sensibler darauf.
Ja, das ist im Prinzip, was ich auch tue. Also ich habe schon immer einen Kalender aus Papier mit Blatt und Stift. Ich mache meine Notizen schriftlich. Dann läuft man nämlich auch schon nicht Gefahr, dass die sicherste Cloud, die sicherste Lösung, das sicherste Datenspeichermedium irgendwann gehackt ist, kaputt geht oder weg ist. Ja, also von daher der Weg ins Analoge, wer sich da digitalisiert hat, das ist sicherlich mal eine ganz sinnvolle Variante.
Genau, das mache ich auch so. Nun kommt ja oder ist schon da die NIS2-Richtlinie, die in Deutschland umgesetzt wird und die regelt die Cyber- und Informationsfreiheit von Unternehmen und Institutionen der Europäischen Union und soll ein hohes gemeinsames Sicherheitsniveau herstellen. Finden Sie das beruhigend?
Wenn ich den Staat von Sicherheitsniveaus sprechen höre oder solche Systeme, dann beunruhigt mich das eher, denn in der Regel ist Sicherheit einzutauschen oder zu bekommen, indem man Freiheiten abgibt und Rechte eingeschränkt werden. Es reicht ein Blick aktuell nach Großbritannien und andere Länder machen das ähnlich, wo dann jetzt eben das Internet im Prinzip zensiert und eingeschränkt wird, weil man sich auch da elektronisch identifizieren muss, um bestimmte Portale zu erreichen. Zum Beispiel kann man jetzt schon bei Spotify aus Großbritannien bestimmte Musik nicht mehr anhören, wenn man sich nicht digital authentifiziert. Und das Gleiche gilt mittlerweile für VPN-Webseiten. Die kann man aus Großbritannien zum Beispiel gar nicht mehr aufrufen. Bestimmte, dass man eben auch nicht diese Regelung umgehen kann. Das fängt dann immer zuerst natürlich an bei irgendwelchen Porno-Anbietern wie Pornhub. Ja, die kann man in Frankreich auch nicht mehr aufrufen, weil man das natürlich vorschiebt, um zu sagen, damit schützen wir unsere Kinder und die Jugendlichen vor dem schlechten Einfluss. Also eine Aufgabe, die eigentlich von den Eltern zu erfüllen wäre. Und sobald der Staat versucht, mich irgendwie abzusichern, da werde ich sehr nervös, denn in der Regel gebe ich dann dafür Freiheiten und Autonomie ab und das ist immer schlecht.
Das ist in der Schweiz genauso geplant und zwar mit dem Transplantationsregister, das ja auch gehackt wurde. Es war nicht sicher, jetzt wird ein neues aufgebaut, das man dann nur noch mit einer E-ID, eben mit einer elektronischen Identität benutzen kann, ist aber noch nicht so weit. Ja, ich frage jetzt einfach zum Schluss, dass ich noch gefragt habe. Sehen Sie auch Vorteile in der Nutzung solcher Geräte?
Da fällt die Antwort relativ kurz aus. Nein, es gibt keine. Die gibt es nur, wenn sie Teil der herrschenden Kaste sind oder einen Big Tech-Konzern besitzen beziehungsweise von dessen Strategien profitieren. Aber für das Individuum, den autonomen Menschen, den Bürger, gibt es da keinerlei Vorteile.
Der Autor, Unternehmensberater und Musikproduzent Tom Oliver Riegenauer über die Gefahren des Missbrauchs von Gesundheitsdaten durch das Tragen von sogenannten Wearables. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Riegenauer.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Danke fürs Zuhören. Über Ihre Beteiligung an unserer Sendung freuen wir uns sehr. Wenn Sie Fragen haben zu medizinischen Themen, dann schreiben Sie uns an medizin@kontrafunk.radio. Wir bitten Sie, allgemeine Fragen zu stellen. Wir bieten keine Therapieempfehlungen oder individuelle ärztliche Beratung an. Mensch und Medizin gibt es immer mittwochs um 10 Uhr und in der Wiederholung um 16 Uhr und um 21 Uhr. Und dann donnerstags nochmal um 15 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Zegerle. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.